Aufpreis Tacheles. Ein Podcast über Lobpreismusik in Deutschland. Von Norbert Meyer und Stefan H. Gosch.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lobpreis Tacheles.
Shalom!
Herzlich willkommen an euren Endgeräten. Schön, dass ihr dieses Programm eingeschaltet habt. Wann immer und wo immer ihr es jetzt hört.
Wir könnten eigentlich das mal so machen wie früher, so Wim Tölke oder Hans Rosenthal. Wollen wir unsere Geschwister, wer ist das? Die Showmaster früher, sollen wir unsere Geschwister im Osten extra nochmal grüßen?
Oh, ja, stimmt, so war das. Die Älteren werden sie, jetzt haben wir schon wieder. Genau,
wir schweifen ab. Okay, gut. Ja.
Also auch die Zuschauer in Österreich und der Schweiz.
Genau. Die Zuhörer.
Und Liechtenstein, nicht zu vergessen. Und Liechtenstein, nicht zu vergessen. Sind herzlich willkommen. Nein, tatsächlich haben wir auch, es gibt, das ist tatsächlich mal ein Gruß, du kannst nachgucken, wo überall der Podcast gehört wird. Ja. Das habe ich neulich mal gemacht oder so, und da sind immer so Ausreißer auch bei in fernen Ländern oder so. Also herzlich gegrüßt seid ihr alle, von denen wir nichts wissen oder so. Wir sehen euch auf der Landkarte tatsächlich.
Ja.
Also im Kopf habe ich gerade noch Nordamerika war dabei, Afrika, alle Kontinente, also war jetzt wahrscheinlich nur einer oder so, aber tatsächlich gibt es Menschen irgendwie abroad, weit weg, seid herzlich gegrüßt.
Genau.
Einfach mal tatsächlich jetzt.
Herzliche Grüße.
Fällt mir jetzt gerade dabei ein.
Genau. Und meine Mama hat sowieso immer gesagt, Österreich ist ja auch kein Ausland.
So,
ab jetzt hören uns keine Österreicher mehr zu.
Ja. Schalten jetzt ab, genau.
So,
erbost.
Wiedersehen Österreich.
Und werden uns mit Hasskommentaren überfluten.
Nein, okay. Dafür sind die viel zu höflich.
Ja, genau, mit höflichen Hasskommentaren.
Mit ganz höflichen Hasskommentaren.
Mit Schmäh heißt es dann, ja.
Ja, okay. Ich habe nie so vernichten wie in Wien. Mal einen Kaffee gekriegt, irgendwie so, wo der Kellner so sagte, Bitch. Und du wusstest irgendwie.
Verachtung, die da drin in dieser Ton.
Ich bin schon hinterm Cerberus, ich bin schon in der Hölle gelandet, irgendwie für ihn. Wunderbar. So. Darum geht's
heute
nicht.
Heute wollen wir uns wirklich mal versuchen mit unseren. Was sind eigentlich unsere Wurzeln, haben wir uns gefragt. Also wir erzählen ja immer, wie alten Säcke von früher und bla bla bla. Das sind ja nicht Wurzeln, also sind unsere Wurzeln vielleicht oder so, aber wer sind wir? Also mal so angefangen. Vieles von dem, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, ist basierend eigentlich auf Popkultur, so will ich es mal einfach jetzt nennen.
Im Lobpreis,
abgekürzt, ja. Im Lobpreis. Sprich, die Lieder haben durchschnittlich 3-4 Akkorde und übersichtliche Teile, eine gewisse Vereinfachung, die auch ihren Sinn und Zweck hatte und gut ist. Die aber auch davon abhängig ist, dass da vorne irgendein Hans oder eine Hänsin, ein Mann, Frau, wie auch immer, steht und das ein bisschen anleitet.
Jo.
Und das ist auch Teil von Popkultur, diese, ich nenne es mal Bühnenmentalität.
Ja.
Und das ist ja nicht das, was es schon immer gab. Das sind ja nicht unsere Wurzeln. Das sind vielleicht die Wurzeln der letzten 30 Jahre oder 40, 50, 60 Jahre maximal. Und was war davor? Was bewegt uns? Und noch eine Bewegung, die man immer so feststellt, immer wenn Leute gerade was Neues ausprobiert haben und dann auch mal gefrustet sind, und das passiert wahrscheinlich allen so, weil sie irgendwie verletzt werden, enttäuscht, dann stehen sie immer vor der Klippe, sich total zurückzuziehen, oder sie besinnen sich auf, was sind eigentlich meine Wurzeln? Und dann werden so Leute, zum Beispiel, die früher in der Freikirche waren, gehen wieder in die Landeskirche, und Leute, die in der Landeskirche waren, evangelisch, werden katholisch.
Ja.
So, ne? Also es gibt da so einen gewissen Ran zum, ich nenne es mal einfach abgekürzt zur Orthodoxie, also zu den Ursprüngen. Orthodoxie ist nicht das richtige Wort, aber ich will jetzt nicht konservativ-liberal sagen oder so, das trifft es überhaupt nicht. Aber ihr wisst, was ich meine, ne?
Ja.
So, Und ich kenne diese Bewegung auch und das Gefühl auch von mir. Und ich habe dann immer so einen Hang und schiele so rüber zu unseren jüdischen Mitglaubenden,
ja.
Zu denen ich einen besonderen Hang habe. Und dann kamst du an mit dem Vorschlag, hey, lass uns mal das näher beleuchten oder so. Was ist eigentlich, du kamst so ein bisschen mit dem Vorschlag, was ist der Unterschied? Wobei es kommt uns nicht so sehr auf den Unterschied an, nee. Im Sinne von Abgrenzung, Differenzierung, nein. Sondern was haben sie, was uns auch verloren gegangen ist, was bei ihnen ja. noch selbstverständlich ist, was wir so erlebt haben. Was fällt uns dazu ein? Und das sind wirklich Wurzeln, sage ich mal so. Also weiter kann, glaube ich, keiner zurück als dahin.
Zu dem, wir nicht.
Nö. Was der mal einst, wobei auch keiner weiß, wie das da war. Aber doch, gewisse Vorstellungen haben wir schon. Und wir haben uns so 3, 4, 5 Themenbereiche vorgenommen, die uns da wichtig sind. Und ich mache einfach mal den Anfang, also ich rede jetzt viel am Anfang.
Ah ja.
Ah ja, du unterbrichst mich einfach mal. Und das Erste, was mir eingefallen ist, ich habe mich gefragt, hat das überhaupt mit Lobpreis was zu tun? Nicht direkt, es berührt das nur am Ende. Aber ich muss es doch mal erwähnt haben, und zwar der Sabbat ist mir eingefallen. Was sie haben, und damit meine ich jetzt nicht, natürlich haben wir auch einen Ruhetag, und ich meine jetzt auch nicht, dass wir unbedingt den Samstag als Ruhetag haben müssen oder so, das ist mir nicht so entscheidend wichtig. Worauf ich hinaus will und was ich gemerkt habe, was ein entscheidender Unterschied ist, das ist die Kultur und die Atmosphäre des Sabbats, die wir nicht haben.
Ja.
Und ich habe dazu mal, ich möchte kurz 1, 2 Seiten vorlesen aus einem Buch. Gerade mal holen, habe ich mir überlegt als Einleitung von Abraham Heschel. Abraham J. Heschel, also J steht für Joshua. Der hat gelebt von 1907 bis 1972. Ist eine gewisse jüdische Jahrhundertgestalt. Seine Lebensgeschichte verbindet ihn mit dem chassidischen Judentum Osteuropas vor dem Krieg. Mit dem gelehrten deutschen Judentum eines Leo Beck oder Martin Buber, mit dem durch Nazi-Deutschland begangenen Holocaust, in dem seine Mutter und seine 2 Schwestern ermordet wurden. Und der hat sich ganz viel Gedanken dazu gemacht. Sein Vater war schon ein gelehrter Mann und der hat da ein Buch rausgebracht, das heißt Der Sabbat, im Patmos Verlag erschienen. Und er beschreibt wunderbar, wie ich finde, diese Atmosphäre, die ich euch auch nur in Worten versuchen kann rüberzubringen. Ich lese einfach mal eine Seite oder 1,5 Seiten daraus vor. Und dann kommen wir so ein bisschen, glaube ich, in diese Stimmung rein. Er schreibt, wenn mein Vater freitagsabends den Kiddush-Becher erhob, die Augen schloss und das Segensgebet über den Wein sang, da sind wir beim Lobpreis, ergriff mich ein tiefes Gefühl von Geborgenheit. Er sang den Segen nach der Textfassung seines chassidischen Gebetsbuches. In einer alten, ehrwürdigen Familienmelodie segnete den Wein und den Sabbat mit seinem Gebet und zugleich fühlte ich, dass er mein Leben segnete und das Leben von allen, die sich um den Tisch versammelt hatten. Es waren kostbare Augenblicke für mich. Die Freitagabende bei uns zu Hause waren der Höhepunkt der Woche, so wie sie für jede religiöse jüdische Familie sind. Meine Mutter und ich entzündeten die Sabbatlichter und schon fühlte ich mich verwandelt, emotional, sogar körperlich. Nachdem wir die Kerzen im Esszimmer entzündet hatten, gingen wir ins Wohnzimmer, dessen Fenster einen Blick auf den Hudson River gewährte und nach Westen ausgerichtet waren, sodass wir den Sonnenuntergang, der bald eintrat, genießen konnten. Das Gefühl von Frieden, das über uns kam, wenn wir die Lichter entzündeten, entstand zum Teil durch die hektische Anspannung zuvor. Die Vorbereitung des heiligen Tages, sagte mein Vater oft, sei so bedeutsam wie der Tag selbst. Freitags, während der Morgenstunden, war meine Mutter geschäftig zugange, Lebensmittel einzukaufen und am Nachmittag machte sich eine wachsende Nervosität breit, während sie kochte. Mein Vater kam 1 oder 2 Stunden vor Sonnenuntergang aus seinem Büro nach Hause, um sich um seine eigenen Vorbereitungen zu kümmern. Und während die letzten Minuten der Arbeitswoche näher rückten, waren beide Eltern in der Küche und versuchten verzweifelt, sich daran zu erinnern, was sie vielleicht vergessen hatten vorzubereiten. Ist Wasser vor Schabbatbeginn erhitzt worden? Ist das Blech auf den Herd gelegt, mit dem die Speisen während des Schabbats warm gehalten werden? Ist der Herd angeschaltet? Und dann plötzlich war es Zeit. Nur noch 20 Minuten bis zum Sonnenuntergang. Was auch immer in der Küche nicht zu Ende gebracht werden konnte, blieb einfach liegen, wenn wir nun die Kerzen entzündeten und die Ankunft des Sabbats gesegnet wurde. Mein Vater schreibt, der Schabbat kommt wie eine Liebkosung, wischt Furcht, Sorge und dunkle Erinnerungen weg. Selten ging mein Vater freitagsabends in die Synagoge. Er betete lieber zu Hause und unsere Mahlzeiten waren üblicherweise still, langsam und entspannt. Meine Eltern veranstalteten nicht oft Geselligkeiten, aber etwa alle 2 Monate luden sie einige Freunde oder Kollegen zur Freitagabendmahlzeit ein. Das Essen selbst war immer dasselbe. Unsere Chalot, die geflochtenen Schabbatbrote, kamen von unserer örtlichen Bäckerei und meine Mutter bereitete Hühnersuppe, gegrilltes Cornish-Huhn, Salat und Gemüse. Zum Nachtisch schälte mein Vater einen Golden Delicious Apfel und versuchte dabei, die Schale an einem Stück zu lassen und wir teilten die Apfelschnitzen. Meine Mutter war keine begeisterte Köchin und mein Vater musste immer eine salzfreie Diät beachten. Daher war das Essen nicht aufregend und doch hob mein Vater zu Beginn jeder Mahlzeit die Gabel, schaute zu mir hin und sagte, Mamele ist eine gute Köchin. Und dann beschreibt er, das kürze ich jetzt ab, das lese ich nicht alles vor, wie sie auch Besuch empfingen. Nur einen Ausschnitt daraus, wie der Besuch reagiert hatte, weil es uns besonders angeht. Mit den Augen des Kindes betrachtet, das ich war, schien es mir, dass die Christen, die am Sabbat zu uns kamen, auf einer Pilgerreise waren und zum Judentum heimkehrten, dass der Mutterschoß ihres eigenen Glaubens war. Was mir selbst schon klar war, wurde für diese gläubigen Christinnen und Christen zu einer Offenbarung, deren Erfahrung sie machten. Sie entdeckten, dass das Judentum nicht in Legalismus und veralteten Ritualen erstarrt, sondern voll spiritueller Lebendigkeit war. Jahre später machten protestantische Theologiestudierende, die bei mir an der Universität in Frankfurt studiert hatten, eine ähnliche Erfahrung, als sie mich in Ohio besuchten. Sie waren sprachlos, als sie erlebten, wie schön der Sabbat ist und nicht etwas Zwanghaftes, Legalistisches, wie es ihnen beigebracht worden war. So, soweit Abraham Heschel. Ich finde, der beschreibt sehr gut diese Stimmung.
Ja.
Es geht noch weiter, also es ist ausführlicher Empfehlung. Das Buch heißt einfach Der Sabbat, ganz einfach im Patmos Verlag, wen das interessiert. Und da merke ich schon deutlich Unterschiede und das ist erstmal eine Grundlage für Lobpreis, so, deswegen habe ich damit angefangen,
nämlich Haltung,
aus dieser Ruhe heraus, nicht aus dieser Zwang, Goschi ist übrigens erkältet,
ja,
gute bisschen. Besserung.
Ja, danke, danke.
Das Husten wird uns ein bisschen begleiten, er stört euch einfach nicht dran. Aus dieser Grundhaltung der Ruhe heraus überhaupt zu starten in den Lobpreis, unterscheidet es vollkommen fundamental von allem, was ich kenne, egal ob ich selber aktiv bin.
Ja.
Dann sowieso nicht, dann bin ich hektisch und in Vorbereitung und gedanklich und so. Ja. Und auch wenn ich Besucher bin oder so, fällt es mir schwer, in die Ruhe zu kommen, das ist immer unsere Formulierung, ja, sondern eigentlich aus der Ruhe zu kommen und dann in den Lobpreis zu starten oder so. Ein ganz anderer Ansatz.
Eine ganz andere innere Versammlung.
Ja.
Das ist ja eine ganz, also was wir ja so neudeutsch, altenglisch mit Mindset irgendwie ja beschreiben. Es ist ja eine Haltung, die mich ganz anders vorbereitet in den Sonntag, in den heiligen Tag hineingehen lässt. In die Form, wie ich Glauben lebe, in der Form, wie ich Gott begegne. Es lässt dieser Heiligkeit überhaupt erstmal einen Raum. Und durch die Wiederholung, dass das jede Woche passiert, habe ich ja auch nicht nur eine Gewöhnung, sondern ich habe eine starke Verinnerlichung, nicht nur eines Rituals, sondern einer konkreten Haltung und Begegnung. Und ich glaube, das ist zum Beispiel eins, was ich finde, dass uns genau verloren gegangen ist. Und damit meine ich nicht den autowaschenden Nachbarn am Sonntag, sondern dass wir eigentlich, glaube ich, den Sonntag, sage ich mal wir Protestanten, dass wir schon den Sonntag herausgehoben haben, da wir in der Regel unsere Treffen, Versammlungen, Gottesdienste an diesem Tag irgendwie fixiert haben. Aber dass halt vieles gleichzeitig auch passiert. Und dass auch unsere Gottesdienste relativ busy sind. Und was ich halt cool finde.
Veranstaltungen.
Ja, Events.
Events, so, ne? Neudeutsch.
So, und das finde ich einfach einen Punkt, den ich ja jetzt schon einfach aus dieser unserer heutigen Podcast-Folge mit Gewinn herausziehe, dass ich einfach so diese Haltung der inneren Sammlung, der inneren Verinnerlichung jetzt passiert was anderes. Ich mache Kerzen an, ich empfange Gott ein Stück weit und ich richte jetzt die nächsten 24 Stunden auf ihn heraus aus und nicht nur diese 2 Stunden Gottesdienst und danach geht's irgendwie weiter, sondern inklusive dem, was ich esse, wie ich unterwegs bin, bin ich da am Start. So, und das finde ich toll.
Ja, und noch was ist mir aufgefallen in so einem Nebensatz, da sagte mein Vater, ging gar nicht so oft in die Synagoge.
Ja.
Wir identifizieren, also wir frommen Christen, ja, sage ich ja. Jetzt einfach mal,
ja.
den Sonntag, oder wir denken, wir heiligen den Feiertag, indem wir in den Gottesdienst gehen. Ja, Weihnachten feiern, feiert man richtig, wenn man in die Kirche geht.
Ja.
Das ist unser Grundgedanke. Wenn wir das nicht tun, ja, ich sage nicht, dann ist man Heide oder hat versagt oder Gott ist sauer auf einen, das meine ich nicht.
Ja.
Aber im Judentum ist es so, der Kern der Feier ist in der Familie. Und ein Jude würde sagen, ich habe das gefeiert, weil wir haben da zusammengesessen und gegessen.
Ja.
Also optional kann ich noch in die Synagoge gehen. So, das macht quasi, wenn ich mich besonders fromm fühle oder mir danach ist, keine Ahnung warum, unterschiedliche Motivationen oder so. Aber das ist nicht der Kern. Für uns ist es der Kern. So, ja, der eigentliche Grundgedanke ist zu Hause in der Familie.
Das ist ja die grundsätzliche Unterscheidung und die gibt es ja schon mindestens seit 500 Jahren, dass wir im Westen oder ich sag mal nur mal in Deutschland Religion und religiöses Leben immer sehr stark vergesellschaftlicht haben. Es war immer die Kirche. Die Kirche im Dorf war der höchste Bau. Die Kirche im Dorf war der Sammlungspunkt, wo man sich versammelt hat zum Beten, zum Frommsein, um es mal vorsichtig auszudrücken. Jüdisches Erleben und Mindset ist tatsächlich was ganz anderes. Da steht das tatsächlich in der Familie im absoluten Vordergrund. Und die Synagoge hat ja mehrere Schichten. Das ist zum einen das Geistliche sich gegenseitig begegnen. Es ist aber auch das Tora-Studium, die Diskussion, das auch Streiten. So, Rabbi so und so hat aber damals das gesagt. Aber Rabbi so und so hat darauf entgegnet das. So. Und so kann man sich ja den ganzen Tag, kriegst du ja damit super rum, dass du dich so auseinandersetzt. Das war ja nie unsere deutsche Kultur. Unsere deutsche Kultur war immer, wir gehen dahin, alle zusammen. Je nach Zeitalter war das wichtig, dort zu sein. Und es war einer, der liturgisch Handelnde, der uns das erklärt. Wir alle nicken mit dem Kopf. Es gibt einen Amen, es gibt einen Vater unser und dann gehst du wieder und dann gehst du deiner Wege. Und ich glaube, das auch ist etwas, auch das ist ein Punkt. Religion findet nicht nur in der Gesellschaft und in der Vergesellschaftung statt, sondern tatsächlich auch die Religionsausübung zu Hause. Mhm.
Ja.
Das, was ich zum Beispiel, also wenn ich jetzt meine eigene Nase anfasse, was ich auch lange Zeit gar nicht so wahrgenommen habe, beziehungsweise auch fast getrennt habe. Also nicht, dass ich zu Hause nicht fromm war oder nicht fromm genug war. Aber ich weiß zum Beispiel, bis heute bete ich nicht beim Essen. Ich merke, wie meine Töchter das machen. Und für meine Töchter, dass das wichtig ist. Und die machen das immer. Und dann, wenn meine Töchter da sind oder wenn eine Tochter ist ja noch zu Hause, dann mache ich das auch natürlich auch mit. Aber ich merke, es ist mir nicht so gegeben. Aber ich finde es bedenkenswert und ich finde es wichtig.
So, überhaupt diese Familienrituale, ne? Die wir immer weniger haben oder so, die nicht nur, also da komme ich noch auf das Ende des Buchabschnitts hin, die nicht legalistisch, also oder zwanghaft sind, sondern eben gelebt oder so. Und dieses Kunststück hinzukriegen.
Ja.
Hui. Ja, da können wir uns alle an die Nase fassen, ne?
Ja, und du merkst, Gesellschaften sind ja dann, das weiß man ja auch aus der Soziologie, Gesellschaften sind dann resilient gegenüber Gefahren, Ereignissen, schlimmen Umständen, wenn die Familiensysteme intakt sind. In der Form intakt sind, dass es ein oder zwei Menschen gibt, die einen Schutzraum zur Verfügung stellen, sei es Haus, Wohnung, tralalala, aber dass es auch Bindungen gibt, innerhalb der Familie, die einen halten und schützen.
Ja, es gibt, das würde jetzt zu weit führen oder so. Ich stimme dir zu. Es gibt noch, ich habe neulich noch gelernt, gibt es noch mehr Sphären, auch in der Bibel oder so, und mehr Ebenen auch, als weil die Christen haben es nur auf die Familie oft reduziert oder so. Aber das führt jetzt zu weit. Also es gibt noch mehr Ebenen da auch. Aber das bringt uns jetzt völlig vom Thema weg.
Es hilft manchmal, sich ein bisschen auch zu vergewissern und mal so in den Kopf zu nehmen. In diesem Podcast geht es ja um Lobpreis und Anbetung. Englisch Worship. Praise and Worship. Und jetzt könnte man auf die schangelige Idee kommen, dass man jetzt meint, okay, Worship und Worship-Musik ist was sich aus so einem, Nobby hat das im Eingang ja schon gesagt, was sich aus so einer gewissen popkulturellen Entwicklung der 60er, 70er Jahre, wo halt Popmusik und Rockmusik immer mehr auch in die breiten Schichten und in das in die allgemeine Gesellschaft irgendwie hineingekommen ist, als wichtiges Transportgut von Gefühlen, von Informationen, von Statements, dass das einfach nur eine Entwicklung ist, diese Worship-Kultur, die so in den 70er Jahren angefangen hat. Und wenn man das jetzt irgendwie darauf reduziert, dann ist man ziemlich reduziert. Und ich merke, mir tut es gut, den größeren Blick irgendwie nochmal auch zu nehmen. Und dafür ist es wichtig auch zu verstehen, wie zum Beispiel gerade das Alte Testament Lobpreis beschreibt und welche Worte sie dafür nimmt. Unser lieber Freund Luther hat ja, als er die Bibel übersetzt hatte, hatte ja nun genug zu tun am Tag mit dem ganzen Ding, und dass er sich mit den einzelnen Wörtern da nicht so auseinandergesetzt hat und das vereinfachen musste. Nebenbei musste er auch noch eine eigene Sprache erfinden, nämlich das Deutsche. Ist ja oder kann ja dann nur in der Verkürzung liegen. Und Luther hat halt vieles übersetzt einfach mit dem Wort Preis, was so ein bisschen aus dem Lateinischen kommt irgendwie, Präteritum, rühmen, einen Wert beschreiben, einen Wert einschätzen, klar machen, was es für mich irgendwie so bedeutet. So. Die wirkliche Übersetzung oder die wirklichen Worte, die das Alte Testament aber für Lobpreis hat, sind viel, viel mehr als einfach nur dieses eine Ding Preis. Und darauf wollte ich kurz mal eingehen. Da gibt es 7 Worte für, und die beschreiben nochmal eine Tiefe, die wichtig ist, um einen frischen Zugang vielleicht auch für den eigenen Lob und für den eigenen Lobpreis dann auch zu entwickeln. Ich fange mal an mit dem, was am meisten so vorkommt. Das ist das jüdische Wort, was auch heute noch in Israel auch noch bekannt ist, nämlich Todah.
Danke.
Todah heißt Danke. Wenn du in Israel bist, irgendwie, ne, mit Todah bist du nie falsch.
Ja, und kannst du noch steigern mit Todah Rabah, also vielen Dank.
So, ne? Also da kannst du dann zeigen, dass du so ein bisschen kulturmäßig irgendwie bereit bist, auch mal einen Schritt zuzugehen und nicht einfach nur sagst, so, moin, so, sondern, ne, Todah. Und Todah ist von dem Wortstamm her, ist es so, Moment, ich muss gerade mal wieder husten. Entschuldigung. Todah meint Dankopfer oder Lobopfer. Mhm. Und das ist ein wichtiges Ding. Wir haben manchmal wir gehen so sonntags in Gottesdienst und da gibt's dann die jetzt vorne stehen, irgendwie den liturgischen Ablauf irgendwie erklären, sagen dann so, wir gehen jetzt in den Lobpreis. Das ist eine gängige Floskel, die kann man natürlich bringen. Niemand, der das sagt, sagt das falsch. So. Aber das hat sowas fast schon norddeutsches Nüchternes irgendwie. Wir gehen jetzt in den Lobpreis. Das ist ja so ein bisschen so, wir gehen jetzt nach Weihnachten.
Das wird aber der getoppt durch die Formulierung, wir wollen jetzt eine Zeit haben.
Des Lobpreises, ja, wir wollen, genau. Toda meint, und die Idee von Toda-Lobpreis ist, sehr verkürzt gesagt, mir geht es schlecht, mir geht es scheiße, ich habe keinerlei objektive Gründe, Gott zu loben und Gott zu danken, und ich tue es trotzdem, es kostet mich ein Opfer. Es kostet mich wirklich Kraft. Es kostet mich Energie. Vielleicht sogar wider besseren Willens. Und jedes gute Opfer ist so. Jedes gute Opfer, was ich bringe, tut weh. Weil ich etwas loslassen muss, weil ich eine vertraute Idee vielleicht loslassen muss, weil ich vielleicht was loslassen muss, was mich einengt, was mich schwächt, obwohl ich das Gefühl habe, das ist noch eine Haltestange irgendwie, aber es tut mir eigentlich nicht gut. Und Todalo-Preis ist tatsächlich die Haltung, es geht mir gerade nicht gut, ich habe gerade keinen Grund, mein Glaube ist gerade nicht happy-clappy, mir ist nicht nach Jubeln, Springen, Heiterkeit, aber jetzt ist trotzdem eine Zeit, wo ich die Musik nutze und meinen Gesang nutze, was mich Überwindung sogar kostet. Auch ein Opfer kostet mich Überwindung. Und ich gehe da rein und ich mache es trotzdem. Mhm. Das ist Toda Worship.
An dieser Stelle ist es nochmal wichtig zu betonen, zu diesem Thema Toda-Worship, trotzdem Worship. Wenn du gerade in einer Glaubenskrise steckst, kann es sein, dass du noch Ausrufezeichen, 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 also noch nicht Gott loben kannst und das auch noch nicht musst. Dieses trotzdem Lob, also dieses Lob trotz der Umstände, ist das höchste Lob, das wir Gott bringen können. Aber ich denke, er fordert es nicht zu jeder Zeit. Ein großes Trostwort in so einer Krise für mich persönlich war mal der Satz aus Psalm 50, wo Gott sagt, und du wirst mich preisen. Das war seine Zusage, seine Verheißung an mich. Hier liegt die Betonung darauf, dass das passieren wird, dass das in der Zukunft liegt, dass es sein kann, dass du das jetzt noch nicht siehst und jetzt auch noch nicht kannst. Das bedeutete für mich, dass sich die Umstände vielleicht auch dauerhaft nicht ändern, aber ich werde irgendwann aus einem ehrlichen Herzen Gott danken können. Und heute habe ich nur dieses Vertrauen. Für dich, es kann sein, dass du noch in der Zeit dazwischen bist. Und dann möchten wir dich ermutigen, auch auf diesem Weg zu bleiben. Ja, du wirst Gott preisen, trotz der Umstände, trotz der fehlenden Gefühle. Und das ist ja auch ein Vorwurf, weil eben Lobpreis zumindest äußerlich betrachtet oft diesen Happy-Clappy-Event-Charakter hat oder so.
Ja.
Und deswegen
lautet ja auch, YouTube-Anmutung.
Lautet ja auch der Vorwurf, dass das eben nur so einseitig ist. Und ist es vielleicht auch, ist nicht unberechtigt der Vorwurf, will ich damit sagen. Ja. Wenn man aber sich entfernt von diesem Todar-Gedanken oder so, und das ist eigentlich immer auch für Einzelne zumindest, in der Gemeinschaft ein Opfer bleibt, unterschiedlich großes, unterschiedlich schweres, dann impliziert es immer, also hat, oder es ist immer dieser Grundgedanke dabei. Also glaube niemals, es ist einfach. Das ist der Schein trügt oftmals. Ja.
Und nochmal, der Gedanke eines Opfers ist ja, die vordergründige erste Tat, die von mir ausgeht, dass ich etwas, was mir wertvoll erscheint, was mich auch wirklich was kostet, dass ich das loslasse. Mhm. Und die Realität, die geistliche Realität ist ja, dass Gott das segnet. In welcher Form auch immer. Aber Gott ist nicht geizig. Und darum habe ich eine große Nähe zu diesem Toda-Worship, obwohl es mir natürlich selber manchmal auch schwerfällt. Aber dass es das irgendwie gibt und dass es das irgendwie so beinhaltet.
Ein Grundgedanke ist, den man nicht verlieren darf.
Genau. Mhm. Jetzt kommen wir zum zweiten, und zwar zu dem Yada. Yada-Worship. Das bedeutet eigentlich so vom Wortstamm her so zwei Dinge. Erstens, da können sich unsere charismatischen Freunde sofort wiederfinden, beschreibt das so eine Handlung wie die Hände hochwerfen. Yippie! Wir haben es immer schon gewusst, wir sind richtig. So, ne? Das ist das eine. Was es aber viel mehr hat, ist bekennen. Es ist eigentlich ein Yada-Worship ist ein bekennender Worship. Das heißt, auch hier, ich bekenne geistliche Wahrheiten, die vielleicht in diesem Moment, wo ich sie ausspreche, gar nicht meine Wahrheiten sind.
Und auch nicht sichtbar sind, sondern
so. Und das ist ja was in dieser Zeit gerade total gegen den Trend geht, weil im Moment ist alles das, was du fühlst, richtig. Alles, was in dir passiert, ist Wahrheit. Das ist im Moment ein Grundgedanke des modernen Menschen im 21. Jahrhundert, in den 20er Jahren. Und jetzt zu wissen, bei dem Yada-Worship geht es um ein Bekennen. Es geht um Bekennen von geistlichen Wahrheiten, wie Gott ist, auch wenn ich es in dem Moment nicht spüre. Das ist ein Gehorsamsakt. Das ist etwas, da tue ich etwas und ich fühle es vielleicht manchmal gar nicht. Und das ist, glaube ich, das, was mir häufig, Moment, wo dem heutigen Menschen die meisten Nackenhaare hochgehen, bei dieser Art von Worship, wo es um Bekennen geht, das alte deutsche Wort proklamieren, wo es darum geht, nämlich Dinge für Wahrheiten und richtig halten, auch wenn ich sie in dem Moment gar nicht fühle, dann sagt der moderne Mensch, Moment mal, wenn ich Dinge sage, die ich aber gar nicht spüre und fühle, dann ist das doch eigentlich gelogen. Dann ist das doch eigentlich, dann geht das doch gegen meine Realität. Und dann sage ich, ja, du hast recht, weil Anbetung und Gottes Größe zu beschreiben, geht immer gegen meine Realität, weil ich Gott gar nicht begreifen kann. Ich kann es nur mit Worten ganz wenig umschreiben. Gott ehrt das total, Gott freut sich total, wenn wir ihn anbeten und wenn wir ihn bekennen, weil es ist dann dieses, dass wir das für wahr halten, was wir noch nicht sehen, aber trotzdem für wahr halten. Und das ist Glaube. Im letzten Grunde ist ja da Worship auch ein Worship oder eine Worship-Haltung des Bekennens, des Glaubens und des Glaubens nähren. Nächster Punkt, den kann man relativ schnell abhaken. Barach. Barach-Worship ist
segnet, ne?
Gott segnen, ja. Genau. Also habe ich auch kurz überlegt, so Gott segnen. Ich kann Gott segnen. Ankunft, ich dachte, ich werde von Gott übergesegnet. Nein, ich darf Gott irgendwie segnen, ja. Weil er mir viel gegeben hat. Ja. Ich bin dankbar für die vielen, vielen Gaben, die Gott in meinem Leben getan hat. Und das ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Moment im Worship. Dankbarkeit. Heutzutage, die ganzen Life-Coaches, wenn man YouTube mal eingibt, gebt mal YouTube ein, Life-Coach Dankbarkeit. Dann ploppen 24, 28.000 Milliarden Sachen irgendwie auf, weil das seit 2 Jahren der Megatrend ist in diesen Life-Coaches, dass man sagt, Leute, entwickelt eine Dankbarkeit, weil eine Dankbarkeit, die reduziert dein Cortisol, dein Stresshormon und die lässt sich auf die Sachen blicken, die in deinem Leben wertvoll sind. Das ist alles richtig, ist alles gut, ist alles vernünftig. Nur, Dankbarkeit im Worship ist auch nochmal ein Riesenschlüssel zur eigenen Zufriedenheit. So, dass man Gott einfach sagt irgendwie, ja, ich bin dankbar. Und Gott, ich möchte dich auch segnen dafür, dass du mir gute Dinge tust. Dann.
Auch noch mal, stopp mal kurz. Also die Formulierung, ich segne dich, Gott, ja. Beginnt uns nur noch im Englischen. Worship-Songs manchmal mit Bless You, Lord.
Ja.
Und da tun sich selbst die Übersetzer schwer,
oh, ja.
Weil wir das im Deutschen nicht kennen, nicht haben, nicht wollen vielleicht auch oder nicht vertraut sind damit. Wir segnen Gott und er segnet uns. Also dass das keine Einbahnstraße ist.
Es ist ein Stück weit. Es
kommt uns fast unverfroren vor,
ja,
oder,
genau.
Oder komisch. Es fühlt sich komisch an für uns, dass wir Gott also zurücksegnen, sozusagen. Ich sag's mal so einfach.
Ja, aber es ist unser, und das möchte ich mal so platt sagen, es ist unser deutscher Judas-Move. Das ist das Ding, wo die Frau das Alabastergefäß mit dem Öl bricht,
ach so.
Jesus damit salbt und Judas der Erste ist, der sagt, Moment mal, das Geld, das hätte man aber, man hätte das diese Salbe verkaufen können und das Geld den Armen geben können. So, das klingt so super und da denke ich irgendwie, da spricht so Heinz Klopke irgendwie so auch so und damit meine ich auch meine eigene Seele. So dieses
Vernünftige.
Dinge an, vernünftig sein, und was man nicht versteht, ist, dass man Dinge an Gott verschwendet und dass man, dass man Gott selber salbt und segnet damit und das ihm was Gutes tut mit dem, was ich habe, und zwar mit dem Maximum, was ich in dem Moment gerade kann und bereit bin. Und das ist ein Riesenschlüssel. Ich komme zum nächsten. Halal-Worship. Halal hört man jetzt ja ganz viel, weil es natürlich das Jüdische, das Hebräische, das Aramäische natürlich auch eine sprachliche Nähe zum Arabischen irgendwie hat. Aber Halal-Worship meint tatsächlich, das ist so, da sind wir bei
Lob.
100% Gott preisen, jauchzen, laut rufen, schreien, sich nicht scheuen. Also da bin ich so bei Davids vor der Bundeslade austickend, alles gebend.
Mit jedem Halleluja kommt das vor. Übrigens habe ich die Auslegung gehört, das kann ich jetzt gerade, kann ich euch nochmal raussuchen, wenn es euch interessiert. Schreibt uns, dass du von der Grundbedeutung her in diesem Halal, also das Wort verfluchen, es klingt quasi wie auf links gedreht, also wird ungefähr rückwärts ausgesprochen mit noch einer Silbe dran. Ja, und jedes Halleluja, das du sprichst, bricht jeden Fluch. So, das ist auch ein jüdischer Grundgedanke übrigens, den ich neulich das erste Mal gehört habe.
Schöner Gedanke.
Sodass du keine umständlichen Entdämonisierungs-Rezepturen anrühren muss oder Sprüche oder Flüche brechen muss mit komplizierten Formeln, sondern ein einfaches Halleluja kann unter Umständen reichen, jeden Fluch zu brechen. Sieh's mal, ganz simpel.
Ja.
Ich kann es euch gerade nicht von der Wortwurzel her auswendig herleiten oder so. Ich kann das nochmal raussuchen, wen es interessiert, möge mich ansprechen.
Halal Worship meint wirklich loslassen. Heißt wirklich, wenn ich jetzt gerade total steil gehe und total abgehe und ich jauchze wirklich und ich bin so richtig voller heiliger Freude, dass das auch, ich sag mal sozialverträglich, bis auf die Unterbuchse alles möglich ist. Ich finde, das ist dieser Halal-Worship. Wir werden das verlinken. Wir haben so ein paar YouTube-Links, die wir in der Beschreibung unten drin
kommen wir haben. Noch zu. Wir werden es auch mal einspielen.
Wir werden das auch mal einspielen. Wenn man zum Beispiel sieht, wie jüdische Menschen, sei es jetzt dann Männer oder Frauen, wenn die zusammen Gott loben und anbeten, dann gehen die auch richtig steil. Das ist nicht einfach nur dieses Wippen, sondern die tanzen, da geht's wirklich ab. So. Und das heißt wirklich, ich preise Gott. Also stell dich am besten so vor, dass wenn deine Liebe, also wir haben das ja fast erleben dürfen hier mit in Ostwestfalen. Arminia Bielefeld war ja beim Pokalfinale in Berlin und viele meiner lieben Freunde waren da. Und wenn Bielefeld tatsächlich den DFB-Pokal gewonnen hätte, dann wären die völlig ausgerastet. Und zwar, das sind Ostwestfalen. Also das sind jetzt Menschen, die jetzt nicht zu einer gesteigerten Euphorie neigen, aber die wären so ausgerastet wie noch nie in ihrem Leben. Sind sie auch schon, als sie ins Finale gekommen sind. So, und dieses Loslassen und dieses Wegrasten, aber auf Gott hin, das ist auch toll. Und ich gönne jedem Mal solche Erfahrungen. Das muss nicht jedes Mal sein.
Wenn andere sagen, ey, was hast du dich da blamiert, war es wahrscheinlich richtig. So wie Davids Frau
Abigail
mit ihm letztendlich vorgeworfen hat.
Ja.
Und das war dann
das Hüte dich. Das Vorbild. Kann ich nur als Warnung aussprechen irgendwie. Das ist für unsere liebe Abigail, ist das nicht gut ausgegangen. Aber nochmal, in der Anbetung kann ich auch mich fallen lassen. Ich kann auch richtig Freude ausdrücken, die auch bis ins Körperliche geht und nicht nur einfach so ins vernehmliche deutsche Gesittete, sondern auch wirklich loslassen. Dann nächster, Samar. Samar ist Worship, das kommt uns Instrumentalisten irgendwie gut. Das wird viel in dem Psalm zusammen genommen, und zwar, dass man mit Instrumenten Gott preist. Das finde ich zum Beispiel interessant, weil ich ja immer denke, Worship hat immer damit zu tun, dass es auch einen Text gibt.
Das habe ich auch lange gedacht, ja.
Aber es muss es nicht. Wenn du Leute hast, die mit ihren Instrumenten umgehen können, kann ein Instrumentalstück in einem Lobpreisset super sein. Wir machen das viel zu wenig, weil wir immer das Gefühl haben, wenn wir nicht nach 3 Minuten einmal mindestens Jesus gesagt haben oder Gott, dann ist das kein Worship mehr. Dann haben wir die Worship-Wiese verlassen und sind jetzt auf einer ganz anderen Wiese, aber wir sind nicht mehr auf der Worship-Wiese. Und ich plädiere dafür, diesen Samar-Worship nochmal eine ganz neue Chance zu geben, dass, wenn man vernünftige und gute Musiker hat, warum nicht auch mal ein Instrumentalstück, wo der Lobpreisleiter sagt, so Leute, lassen wir uns mal von der Gegenwart Gottes mal überraschen und öffne dich mal dem Heiligen Geist. Die Musik spielt das, ein Instrumentalstück. Und das muss auch nicht nur dieses typische charismatische leichte Säuseln sein, wo man irgendwelche Patches irgendwie legt, sondern das kann ein fetziges Instrumentalstück sein, was mich mitnimmt. Ich kann nur empfehlen, was mich total abholt und mich total sofort in die Anbetung, in diese Samar-Anbetung einholt. Hört euch die Musikstücke der englischen Band Iona an. Mhm. Es schreibt sich I-O-N-A, Iona. Das war eine Band aus den 80ern und 90ern. Super englische Musiker. Und die haben Instrumentalstücke gemacht, die so geistlich durchtrieft sind und so fetzig sind und so hammermäßig einen abholen, aber auch eine geistliche Dimension öffnen. Super. Und ich möchte euch Mut machen, ihr lieben Musiker, die ihr das hört, macht mal Instrumentalstücke, und zwar richtige Instrumentalstücke, nicht einfach G-Moll, C und A-Moll, sanfte einfach nur hin und her so Akkorde schruppen, sondern wirklich Instrumentalstücke.
Der Lobpreis beginnt mit dem ersten Ton tatsächlich. Ne? So, also das ist der Gottesdienst beginnt mit dem ersten Ton sozusagen. Und das ist, und egal, ob wie gehaltvoll der Text, der irgendwann mal dazu kommt, ist und ob du es glaubst oder nicht.
Ja. Wer das auch gut kann, ist auch Freund Lothar Kosse. Nicht nur, weil er natürlich ein sehr guter Musiker ist, sondern er hat zum Beispiel auch so eine Instrumentalnummer, die heißt Come Holy Fire. Kann ich auch nur jedem mal ans Herz legen, sich das bei YouTube mal anzugucken. Ich weiß nicht, ob es die Aufnahme überhaupt irgendwo mal im Studio gab. Kann sein, aber guckt euch das mal an.
Verlinken.
Come Holy Fire von Onkel Lothar. Super. Okay. Das ist, da geht noch mal was auf. So, zwei Sachen noch. Tehila. Und zwar ist das eigentlich so eine Ermutigung, wer jetzt denkt irgendwie, wir haben doch eben schon Halal gehabt irgendwie und Tehila irgendwie so, das hört sich doch fast ähnlich an. Ja, geht in eine ähnliche Richtung. Es ist die Aufforderung eigentlich des Lobpreisers, wirklich jetzt auch Glaube und Freude miteinander zu verbinden. Glaube und Freude, dass das etwas ist, was uns irgendwie total verbindet, wenn wir es von vorne zugesprochen bekommen, dass wir unseren Lobpreis jetzt in der Form nehmen, in Glaube und in Freude. Wir nehmen das an. Du nimmst das an, was wir jetzt irgendwie singen. Und du entscheidest dich für Freude. Und das ist auch nur so ein Ding, was dem modernen Menschen abhanden kommt. Weil wenn er traurig in den Gottesdienst geht, dann will er irgendwas haben, was ihm diese Traurigkeit nimmt. Und er erwartet von außen etwas, das passiert, das diese Traurigkeit wegnimmt. So funktioniert aber Glaube manchmal nicht oder meistens nicht, sondern Jesus hat häufig das bestätigt, dein Glaube hat dir geholfen. Dein Glaube, was du für möglich gehalten hast, das hat dir geholfen. Und dieses Möglichhalten, dieses Dafürhalten, dass Gott Dinge tun kann, dass Gott mich im Lobpreis berührt, mich heilt, mir neue Gedanken schenkt, mir Lasten nimmt, das ist die Aufforderung Tehila. Und das Letzte, das finde ich auch schön. Das ist wieder was, wo ich als Norddeutscher irgendwie das ganz barrierefrei begehen kann. Das ist der Schabach-Worship. Und zwar, Schabach meint so eine sanfte, stille Anbetung der Kraft und der Herrlichkeit und der Heiligkeit Gottes. Dass es dieses total Abgehende haben kann, dieses total Ausrastende haben kann, aber dass es auch was ganz Stilles, was ganz Verhaltenes hat. Und dass alle diese sieben Punkte nicht gegeneinander stehen, sondern das kann, wenn es sehr bunt ist, alles passieren. Aber ich würde dir einfach mal empfehlen, diese sieben Punkte, dieses Toda, Yada, Barach, Halal, Samar, Tehila und Shabbach, dass du diese unterschiedlichen Aspekte, kannst du alles ja im Internet nachgucken, gibt es viel bessere Beschreibungen als das, was ich jetzt hier gerade gemacht habe, das nochmal vornimmst. Und lieber Lobpreiser, der du Leute irgendwie anleitest, nimm dir doch mal für den nächsten Gottesdienst so zwei Ebenen daraus mal vor. Und für den nächsten Lobpreis, den du dann leitest, zwei andere. Und du wirst merken, dass dein Mindset sich verändert.
Okay. Eins klang erinnert mich gerade auch nochmal an eine Story, die ich selbst erlebt habe. Wir werden heute viel abwechselnd reden, ihr merkt das schon. Nicht miteinander, sondern so nacheinander. Genau, und auch
gar nicht abwechselnd husten, das mache nur ich.
Ja, genau. Das klang eben auch schon an. Und das ist dieses aus der Mitte heraus. Wir haben es eben schon gesagt, unsere Kultur ist von vorne heraus, ist sehr davon abhängig, dass da vorne eine steht, die den Vortänzer, Vorsänger macht oder so.
Ja.
Tatsächlich ist das auch in Ordnung. Aber ohne diese Person passiert nichts, habe ich jedenfalls ganz, ganz selten erlebt.
Wir brauchen in Deutschen immer jemanden, der uns das erlaubt.
Ja.
Wir brauchen einen, jetzt sage ich es mal ganz böse, wir brauchen immer einen Anführer. Wir brauchen jemanden, der uns von vorne jetzt sagt, was als nächstes passieren darf, weil wir als Deutsche ganz ungern außer Reihe tanzen.
Ja, jetzt ist bloß das Wissen um den Missstand beseitigt ihn ja noch nicht. Also das ist tatsächlich auch was Geistliches. Und also, weil das ja. Kann man nicht durch einen Switch einfach umschalten. Und sagen so, jetzt ab heute ist alles anders.
Nein.
Aber von der DNA her habe ich das im Judentum anders erlebt und erlebe ich es anders oder so.
Ja.
Ich werde nie vergessen, auf irgendeiner Reise, typische Szene an der Westmauer, wurde gefeiert. Ich glaube, es war Simcha Torah, also das Freudenfest der Tora. Und eine Gruppe von Männern, die freuen sich dann wirklich an der Schrift, an der Tora und tanzen wie verliebte Tänzer mit der Tora und andere singen dazu. Das ist nur am Rande. Und dann ist es immer so ein Reigentanz auch. Und dann kam jemand auf mich zu und ich weiß noch genau, so seine Worte waren so ungefähr: Hello, my name is Ruben. I want to invite you, this is not a Spectres game. Also, mein Name ist Ruben, ich möchte dich einladen mitzumachen, das ist kein Spiel für Zuschauer hier. Ja?
Ja.
Ich stand da eben klassisch wie ein Tourist und habe mir das interessiert angeguckt oder so. Und das nächste war, dass ich mich so eine Art Polonaise tanzend da erlebte oder so und nicht kaum was verstanden habe. Das machte aber nichts. Ich war part of the game oder so. Und es gibt dann nicht die Zuschauer und die in der Mitte. Und es gibt auch nicht den einen, der da, von dem da alles abhängt, sondern tatsächlich die Entstehung ist aus der Mitte, aus dem Volk heraus, wenn man so will. Das können zwei, drei sein. Das kann nur einer sein und andere kommen dazu. Das hat was, das kennen wir ganz, ganz, ganz selten. Vielleicht so in so Momenten, wo wir A Cappella mal singen und uns ganz zurücknehmen. Ich versuche, du warst letzte Woche bei uns im Gottesdienst und hast das so ein bisschen, dass ich meist am Ende eines Liedes oder so die Band völlig zurückdrehe oder bis A Cappella oder so und das Lied so ausklingen lasse, dass es klar ist, das ist eigentlich, wo wir jetzt sind wir angekommen sozusagen.
Ja.
Das kann auch in der Mitte eines Liedes sein oder so, aber das demonstriert ganz klar, nicht das, was von vorne kommt und was einer vorgibt, ist das Entscheidende und die Lieder, die er rausgesucht hat und die Art und Weise, wie er sie spielt, sondern der eigentliche Lobpreis passiert aus der Mitte heraus oder so. Und da habe ich mal, wie das dann so klingt, lasse ich mal kurz so anklingen. Ich glaube, ich werde das hinterher mal reinschneiden hier oder so.
Ja.
Das ist gerade ein privates Video oder so, aber ihr könnt mal hören. Und
Goshi sagt sehr privat. Ja,
Goshi sagt mal, was er sieht.
Ja, ich beschreibe das so sehr. Also man sieht, dass es ein Platz ist. Man sieht, dass es ein Platz ist, sehr wahrscheinlich im Nahen Osten. Und man sieht es an den Vielzahl von Kippa-Trägern, dass das sehr wahrscheinlich in Israel sein wird. Und man sieht eine Menschenmenge, vornehmlich Männer, die im Kreise tanzen. Und die tatsächlich eine ganz einfache Melodie irgendwie tätigen. Aber du merkst sofort, das hat was Spirituelles. Und das ist nicht nur einfach eine spirituelle Handlung und die fallen jetzt gerade, weil Maccabi Tel Aviv irgendwie im Fußball gerade Meister geworden ist, sondern die feiern gerade Gott. Die feiern gerade die haben das Bedürfnis irgendwie gemeinsam Gott zu loben. In der Form, die hier, also Männer, die so ein Rudel bilden und im Kreise tanzen oder so, das ist, also außerhalb von CSD ist das halt ganz, ganz schwierig hier in Deutschland so zu denken. bewegend. Ich finde es toll und ich das nimmt mich sofort mit. Und wenn ich gucke nur auf dieses kleine Bildchen und denke, ich will sofort mitmachen. Ich habe sofort Bock. Und die lassen einen noch mitmachen. Das ist auch mein Erleben in Israel. Das ist überhaupt nicht so nach dem Motto, ja, aber das müssen wir erstmal nochmal, also wo kommst du nochmal her und was glaubst du und wann bist du getauft, von wem, wie oft, wie lange und ganz mit Wasser oder nur auf die Birne ein bisschen. Nein, die gucken dich an und sagen, join. Das, du hast das eben mal gesagt. Du,
this,
das
is, this is not a Spectres game. Also das ist kein Spiel für Zuschauer hier.
Enjoy. So, das ist einfach so, sei dabei. Und das finde ich, das ist das Inklusivste, was ich jemals irgendwie tatsächlich erlebt habe, auch in Israel. Eine Sache, ich habe einen Moment erlebt, wo wir als Deutsche auch so gefeiert haben und so geflasht haben. Das war, die Älteren können sich erinnern, 1989, als die Mauer gefallen ist. Das war der Moment, wo fassungslose Deutsche auf den Straßen getanzt haben und gesagt haben, das gibt's doch gar nicht, dass das möglich ist. Und so eine tiefe Freude hatten, dass die wirklich also vor Freude fast geplatzt sind irgendwie so. Wenn man guckt, auch das kann man sich auf YouTube irgendwie so begucken irgendwie. 9. November 89. Guckt euch das an. Das war ein heiliger, ein kurzer Moment deutscher allgemeiner Ekstase.
Schwer immer Atmosphären zu beschreiben. Es hat immer was von Opa erzählt vom Krieg oder so, die Gefühle, die man dabei hat oder so, oder die man dabei erlebt hat. Ich habe noch zwei andere Videos auch rausgesucht, die mir im Internet begegnet sind und die vor allen Dingen diesen Trotzdem-Gedanken so richtig aufgreifen. Das erste habe ich genannt, Singen in der Tiefgarage. Wir spielen das mal ein, hört es erstmal und ich erkläre erstmal gleich, was der Hintergrund ist. Okay, was ihr hier gehört habt, sind, oder ich werde auch den Link, das ist, ich weiß nicht, ob ihr es empfangen könnt, das ist auf der Plattform X, kann man das, weiß nicht, ob man da einen Zugang braucht oder so, ich glaube, man kann es doch einfach so anklicken. Und dann seht ihr einfach Menschen, die singen in einer Tiefgarage. Und das ist in dem Moment entstanden, als eben, die haben da als Schutz gesucht, weil es eben diese Tiefgarage war, ein Bunker. Ja.
Ja.
Und es war zur Zeit der jüngsten Raketenangriffe. Und auch das ist eine Form von Lobpreis.
Ja.
In Zeiten des Angriffs, wo es uns an den Kragen geht, haben wir im Sinn, hier jetzt zu singen. Sie singen einfach.
Ich habe dir das Ding ja damals geschickt und du hast mir einen Satz zurückgeschickt.
Das haben irgendwie. Mir auch noch zwei, drei andere natürlich geschickt, weil sie mich kennen und mein Herz kennen. Ja, aber nicht schlimm.
Und du hast mir einen Satz zurückgeschickt irgendwie so, den habe ich mir fast übers Bett gehängt und eingerahmt. Du hast gesagt, wer singt, kann keine Angst haben.
Ja, das ist neurowissenschaftlich bestätigt.
Und wenn du dir dieses Video anguckst, und dieses Video von Menschen, die nicht wissen, wie das jetzt tatsächlich irgendwie ausgeht und die wissen, das ist jetzt eine schwierige Situation. Du siehst aber in dem Video, du siehst Kinder dort spielen, weil die Erwachsenen ihnen auch jetzt nicht das Gefühl vermitteln, gleich ist alles aus, sondern die Erwachsenen, du siehst schon noch Erwachsene, die angespannt sind. Du siehst nicht Erwachsene, die einfach so ganz easy peasy sagen, aha, lass sie uns angreifen, wir loben Gott auch hier. Nein, aber die entscheiden sich bewusst dafür. Und du merkst, das verändert den Raum. Das fangen erst ganz wenige an in dem Video. Und dann singt, und das sind nicht nur fromme Juden, die da sind, das sind auch relativ, glaube ich, säkulare Juden. Aber die singen einfach einen Song, der so bekannt ist, dass alle einsteigen können und am Ende singen alle. Und du siehst aus dem Video, siehst du, wie Gottes Frieden und Gottes Gnade diesen Bunker, diese Tiefgarage erfüllt. Und das fand ich Das hat mich völlig weggehauen. Fand ich unglaublich faszinierend.
Was ist das für eine Erinnerung? Eine Kind, du hast eben von den Kindern, wenn man von aus der die Perspektive finde ich sehr interessant. Wenn du sagst, ich habe diese Situation so und so erlebt, damals Krieg oder so. Ja, ich war schon auf der Welt. Ich war vielleicht erst, konnte gerade laufen oder so. Aber was mir in Erinnerung geblieben ist, mein Papa hat gesungen, meine Mama hat gesungen.
So.
Boah, also das ist doch. Also selbst wenn sie in dem Moment von einer Rakete getroffen wurden, was ich nicht wünsche, aber was das ausmacht, was das für einen Unterschied macht. Selbst wenn das Schlimmste, die Katastrophe passiert, was man jetzt nicht hofft, aber und was man sich nicht wünscht, aber selbst wenn es passiert, bleibt das Zeugnis trotzdem hammerhart.
Jeder, der zu Hause aufgewachsen ist mit einem Keller, kennt das Gefühl, als Kind runterzugehen und selber anzufangen zu singen, weil man das im Keller vielleicht manchmal ein bisschen gruselig fand. Was dort, und darum glaube ich, ist tatsächlich Gesang eine natürliche Reaktion auf Stress und Panik. Aber das, was, und gerade deswegen, gerade was man da begucken kann, was dann Gottes Gegenwart, weil er ganz klar sagt in der Bibel, im Psalm 22,4, ich wohne, so beschreibt es sehr schön, Neue Genfer Übersetzung, ich wohne im Lobpreis meines Volkes.
Ja.
Und du siehst das in dem Moment, wo sie singen und wo alle singen, ist Gottes Gegenwart in diesem Raum und dort ist keine Angst mehr. Das ist die Angespanntheit, das Stresshafte ist immer noch da, aber was nicht mehr da ist, ist Angst. Und das finde ich an diesen Dingen unfassbar eindrücklich.
Das ist nicht ein einzelnes Video und diese Haltung kannst du eben nicht, kriegst du nicht mit einer Lobpreiskultur hin.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Mit einer Popkultur oder so.
Nein.
Das geht tiefer.
Ja.
Das ist etwas, was wirklich, ich sag mal, aus der Mitte heraus wirklich entspringen muss oder so. Da kannst du nicht erst sagen, wir müssen jetzt ein gottesdienstliches Setting hier aufbauen oder so, sondern jetzt und hier und egal wo und hier und jetzt und hier. Und dafür gibt es nicht nur das eine Beispiel, sondern ich habe noch eins rausgesucht. Ich spiele es euch mal gerade ein. So, was ihr hier gesehen habt, gehört habt, ihr könnt es dann auch sehen, wenn ihr den Link klickt oder so, in der Beschreibung findet ihr ihn, wie gesagt, sind wieder singende Jugendliche diesmal. Und was ihr nicht, wenn ihr es nur gehört habt, nicht erkennen konntet oder so, war der Ort, der so brisant ist. Sie singen in der Gaskammer, in der ehemaligen Gaskammer des Konzentrationslagers Majdanek.
Yeah.
Oder so. Und wieder die gleiche Haltung oder so. Und das ist nicht einfach nur, hey, wir haben hier letztendlich, es gibt uns und wir haben gesiegt und er hat nicht gewonnen, sondern es ist auch die Klage da drin, was du vorhin angesprochen hast oder so.
Yeah.
Und faszinierend ist eben, wer kam zuerst auf die Idee, da so anzufangen zu singen oder so. Das stand ja nicht im Reiseführer, im Programm um 15.08 Uhr fangen 15 wir an zu singen.
20,
gemeinsames Singen.
Gemeinsames Singen in Gaskammer.
Ja, das entsprang wirklich, ich war nicht dabei, aber eine spontanen Haltung.
Ja.
Und die kannst du nicht verordnen, in einem Programm schreiben oder so. Das passiert aus der Mitte heraus oder so. Auch Christen haben solche Zeugnisse, das weiß ich natürlich. Aber wir reden jetzt hier von unseren Wurzeln, liebe Leute, heute. Ich will auch kein Bashing betreiben, dass wir das gar nicht konnten oder so.
Nein, wir können das.
Ja,
wenn man guckt zum Beispiel in der Geschichte, auch 1989, ein halbes Jahr vor November oder drei Monate vor November, haben in Leipzig haben 12.000 Menschen einen Gebetsmarsch in der Leipziger Innenstadt gemacht und in den Seitenstraßen stand Polizei und Militär. Einer der Hauptkommandeure der damaligen Zeit in Leipzig hat gesagt, wir haben mit allem gerechnet, aber nicht mit Beten und Kerzen.
Mhm.
So, das haben mir Menschen erzählt, die dabei waren. Und die sagen, die Situation war natürlich spooky und natürlich haben wir Angst gehabt, aber wir haben gebetet, wir haben auch gesungen, wir haben Kerzen gehabt und wir haben gewusst, Gott ist jetzt hier und Gott verändert damit auch dann Situationen.
Mhm. Zum Abschluss habe ich noch ein Video rausgesucht, das findet ihr auf YouTube, also für jedermann zugänglich, einfach eine Szene aus der großen Synagoge in Jerusalem oder so, wo man, was wir sonst selten zu Gesicht bekommen, weil wir uns wenig in diesen Kreisen aufhalten oder so, und das ist zum Laubhüttenfest und sie tanzen und singen und machen einfach Musik. Also das ist jetzt keine besondere Krisensituation, das ist jetzt ein Feieralltag, also ein Fest, festlicher Alltag, einfach mal um einen Eindruck zu kriegen. Und auch hier wieder dieser Gedanke, ihr werdet in der Mitte so eine kleine Kombo sehen mit Akkordeon, Gitarre und einem Mikro, was da steht. Aber das Entscheidende, und das wird jedem Zuschauer und Zuhörer sofort klar, ist das, was drumherum passiert. Die tanzenden Leute, die natürlich jetzt hier in dem Fall alles Männer sind. Es gibt solche Videos auch, dann ist die ganze Synagoge angefüllt, auch unten dann mit Frauen, ausschließlich Frauen. Das ist jetzt ein anderes Thema oder so. Es ist also jetzt nicht, also die können das auch und die gehen wahrscheinlich noch steiler sogar, was ich da gesehen habe in den Videos. Ja. Auch hier wieder das Gleiche, dieses Spontane aus der Mitte oder scheinbar Spontane aus der Mitte heraus, und das ich vermisse das. Ich vermisse das sowas von. Ich kann es aber auch nicht einfach machen. Ich weiß darum. Ich weiß auch, was dem im Wege steht, nämlich unsere Planungssicherheit, unsere unser Veranstaltungscharakter oder so. Einfach nur zu sagen, hier, diesen Schalter, wir lassen das jetzt einfach mal, damit ist es nicht getan.
Ich glaube, was hilft und was ihr heute mitnehmen könnt, ist erstmal grundsätzlich die Idee von Vorbereitung, innerer Versammlung, innerer sich darauf einlassen auf diesen heiligen Tag, auf den Sonntag. Das hat, und zwar an dem Abend davor schon. Das hat einfach einen ganz anderen Anlauf dann irgendwie, den es dann auch zum Gottesdienst haben kann. Und wenn ihr dann so diese Punkte, diese Aspekte der unterschiedlichen Gewichtung des Lobpreises, die sieben hebräischen Worte dafür. Wenn ihr das mit einbaut, ich glaube, dann kann man zumindest, was seine eigene Haltung ist, Dinge erweitern und Grenzen auch erweitern und auch nochmal andere Dinge für möglich halten, auch neue, frische Erfahrungen machen. Das finde ich nämlich im Lobpreis auch wichtig. Ich glaube, wir sind dazu ermutigt von Gott her, auch frische und neue Erfahrungen mit Gott und mit dem Heiligen Geist und mit Jesus auch machen zu dürfen und nicht einfach nur das Heil darin zu finden, dass es wir nach dem Motto, das haben wir immer so gemacht, sondern nein, wir dürfen, wenn wir diese sieben Punkte unterschiedlich so nehmen, dann wird uns das immer etwas Neues aufschließen für uns selber.
Gut, nehmen wir das mal so als finales Wort, glaube ich. Wir wünschen euch eine gesegnete Lobpreiszeit, wo immer ihr seid.
Shabbat Shalom.
Litro, bis demnächst. Wir freuen uns wie immer von euch zu hören. Lasst ein Like da, hebt den Daumen, blablabla. Ihr kennt das Spiel.
Ja, lobpreist uns ein wenig irgendwie in den bei Spotify, bei Apple. Gebt uns Punkte, damit Leute, die mal nach Lobpreis und nach irgendwelchen Geschichten da suchen, dieser Podcast irgendwie gibt, damit die uns auch finden können.
So, genau. Und wir freuen uns auch über jede klickliche Anregung, Frage, Kritik auch. Ja, auch Daumen dich nach unten, doch. Ja, da freut ja, mich
du freust
auch.
Dich.
Also
ja.
Immer ran damit. Und wir freuen uns auf euch.
Auf bald, ihr Lieben.
Das fließt hier auf jeden Fall immer mit ein. Okay, wir hören alles. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.